Wie ist das? Darf man vor Gott Angst haben? Haben Sie vor Gott schon mal Angst gehabt? Sich gefürchtet vor Gott? Oder würdest du sagen, nee, das passt gar nicht in mein Gottesbild. Das gehört irgendwie nicht dazu. Überraschenderweise zeigt Gott auf dem Weg seines Volkes durch die Wüste in ein neues Land, bringt er ihnen verschiedene Dinge bei. Und wir haben darüber in den letzten Predigten gehört, dass Gott seinem Volk während der Wüstenzeit Hunger und Durst zumutet, damit sie lernen, sich vollständig auf ihn zu verlassen. Dass er ihnen Kampf zur richtigen Zeit zumutet, um ihnen beizubringen, nicht nur mit natürlichen Waffen zu kämpfen, sondern auch mit geistlichen Waffen zu kämpfen. Und jetzt kommt eine Lektion für das Volk Israel, und ich glaube, das ist eine Lektion, die wir auch zu lernen haben, Ehrfurcht vor Gott zu haben. Und wie Gott das macht und das dazu auch gehört, dass er seinem Volk Angst macht, das möchte ich vorlesen. Die Situation ist so, dass Gott sein Volk aus Ägypten befreit hat und nun durch die Wüste geführt hat, schon eine ganze Zeit. Und dass sie nun zum gewissermaßen Zwischenziel ihrer Reise gelangen, zum Sinai, zu einem Bergmassiv. Und dort hat Gott versprochen, möchte er sich seinem Volk nochmal in besonderer Weise zeigen und möchte mit ihnen einen Bund schließen, einen unwiderruflichen, unverbrüchlichen Bund zwischen ihm, Gott und diesem Volk, dieser Nachkommenschaft Abrahams. Mit ihnen möchte er einen Bund schließen. So hat er das angekündigt. Und ich lese aus 2. Mose 19. Und da spricht Gott durch Mose zu dem Volk und sagt in Vers 4, ihr habt gesehen, wie ich an den Ägyptern meine Macht erwiesen habe. Und ihr habt erlebt, dass ich euch getragen habe wie ein Adler seine Jungen. Ich habe euch wohlbehalten hierher zu mir gebracht. Wenn ihr mir nun treu bleibt und auf mich hört, sollt ihr mein ganz persönliches Eigentum sein unter allen Völkern. Die ganze Erde gehört mir, aber ihr sollt ein Volk von Priestern sein, das mir ganz zur Verfügung steht und mir ungeteilt dient. Und Vers 8, das ganze Volk stimmte zu, wir wollen alles tun, was der Herr gesagt hat. Gott sagt, ich habe euch wie ein Adler seine Jungen befördert, habe ich euch wohlbehalten aus Ägypten, aus der Knechtschaft geholt und habe euch bis hierher gebracht. Und da melden sich im Volk die ersten Israeliten und sagen, also wir fanden das jetzt gar nicht so wie ein Adlerjunges, dass die ganze Zeit, wir haben doch kämpfen müssen. Wir hatten Durst, wir hatten Hunger, das war staubig und heiß und oft gab es Revolten im Volk. Wie kannst du das so ausdrücken? Aber wir erfahren hier etwas über die Perspektive Gottes, wie er diese Reise beschreibt. Er verschont sein Volk nicht davor, Lektionen zu lernen. Er verschont sein Volk nicht vor dem Staub der Wüste und der Hitze. Und sie müssen sozusagen durch bestimmte Prozesse durch. Und je nachdem, wie sie auf diese verschiedenen Lektionen Gottes reagiert haben, dreht Gott mit ihnen auch nochmal einen Kreis, bis sie etwas Wichtiges verstanden haben. Und Gottes Perspektive wird hier beschrieben, dass Gott sagt, meine Perspektive auf euch, mein Volk, ist, dass ich für euch sorge wie ein Adler für seine Jungen. Das ist Gottes Perspektive, die hier gezeigt wird. Gott sieht auch, glaube ich, deinen Lebensweg so, dass er dich sozusagen wie ein Adler sein Junges ans Ziel bringen will. Ein Adler bringt seinem Jungen auch Fliegen bei. Er fliegt dann selber. Aber sein Ziel ist es, dich wohlbehalten ans Ziel zu bringen. Das ist Gottes Ziel. Und das beschreibt er hier und beschreibt nicht, dass die Reise immer annehmlich ist oder gemütlich. Ja? Also, das heißt, da nehmen wir als Signal einen Adler. Sie müssen jetzt sich ein bisschen Mühe geben, diesen Adler zu erkennen. So, das ist ein Adler. Der steht dafür, dass Gott sein Volk bis zu diesem Moment geführt hat und dass er jetzt bereit ist, ihnen eine wichtige Lektion zu erteilen. Und dann sagt Gott hier, wisst ihr, liebes Volk Israel, ihr braucht nicht denken, dass ich jetzt, weil wir am Sinai sind, dass ihr wie die umliegenden Völker denkt, dass Gott auf einem Berg wohnt. So war die Vorstellung vieler Völker um Israel. Das waren so die traditionellen Vorstellungen der damaligen Zeit. Gott ist so ein Regionalgott. Der ist jetzt zuständig für einen bestimmten Bereich oder der wohnt auf so einem Berg. Und Gott will seinem Volk zeigen, wisst ihr, dass ich euch als Volk aussuche und mit euch einen Weg jetzt einschlage. Das heißt nicht, dass ich nicht Herr der ganzen Welt bin. Ich bin Schöpfer von allem, was lebt. Alle Menschen sind mein Eigentum, sind meine Geschöpfe. Aber ich habe mit euch was Besonderes vor. Ihr sollt ein Volk von Priestern sein. Und das hat zweierlei Bedeutung. Das kommt nur einmal in der Bibel so vor, in dieser Art, dass das Volk Israel genannt wird als Volk von Priestern. Ihr sollt mir ein Volk von Priestern sein. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass er sagt, mein Ziel ist, dass ihr, jeder Einzelne, Gott erfahren dürft, persönlich, nicht über einen Mittler. Das ist mein Ziel. Mein Ziel ist, dass jeder Gott erleben darf und mit Gott in Kontakt kommen darf. Und der zweite Aspekt, ihr sollt mir ein Volk von Priestern sein. Ihr habt eine Stellvertreterrolle. Ein Priester ist ein Stellvertreter. Ihr habt eine Stellvertreterrolle, auch als ganzes Volk, für diese Welt. Das ist der Auftrag, den das Volk Israel von Gott her in dieser Welt hat, eine Stellvertreterrolle einzunehmen. Ein Volk, mit dem Gott exemplarisch zeigt, wie er mit einem ganzen Volk unterwegs ist. An dem er seine Herrlichkeit zeigt und seinen Charakter zeigt. Und aus dem später Jesus Christus kommen wird, der Retter der ganzen Welt. Und er wird mit diesem Volk exemplarisch zeigen, was es bedeutet, einen Bund zwischen Gott und Menschen zu schließen. Das ist Gottes Absicht dabei. Deshalb, ihr sollt ein Volk von Priestern sein. Und dann sagt das ganze Volk, ja, das machen wir. Wir sind begeistert, ne? Sie finden das gut, super, das ist schön. Und dann sagt Gott zu Mose, geh zum Volk und sorge dafür, dass sie sich heute und morgen auf die Begegnung mit mir vorbereiten. Sie sollen alles meiden, was unrein macht, und sollen ihre Kleider waschen. Übermorgen sollen sie bereit sein. Denn an diesem Tag werde ich vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herunterkommen. Also nochmal vom Verständnis, Gott ist nicht ein Berggott, Regionalgott oder sowas, sondern er kommt aus seiner Herrlichkeit und zeigt sich dem Volk an einer spezifischen Stelle, nämlich dem Berg Sinai an diesem Tag. Und du musst rings um den Berg eine Grenze ziehen und zu ihnen sagen, steigt nicht auf den Berg, nehmt euch in Acht, berührt auch nicht den Fuß des Berges. Wer es tut, ist dem Tod verfallen. Er muss gesteinigt oder mit Speeren oder Pfeilen umgebracht werden. Das gilt für Menschen und Tiere in gleicher Weise. Erst wenn die Posaune ertönt, dürfen die ich dafür bestimmt habe, auf den Berg steigen. Und Mose erklärt das dem Volk und sagt ihnen, bereitet euch vor, wascht euch, wascht eure Kleider, zieht euch was Frisches an, macht euch für übermorgen bereit. Kein Mann darf in der Zwischenzeit mit seiner Frau Sex haben. Hier kommt eine Dimension hinein der Vorbereitung. Wenn du bei dem Bundespräsidenten eingeladen bist, wenn du beispielsweise einen Anruf bekommst und dir wird gesagt, also es wird eine kleine Gruppe von 25 Leuten, wird zum Bundespräsidenten eingeladen und wir haben eine sehr gemischte Gruppe zusammengestellt, ganz verschiedene Leute, ganz verschiedener Hintergrund und die Wahl des Bundespräsidenten ist auf dich gefallen. Und das wird in 2 Wochen sein. Dann kann ich mir vorstellen, dass die Ehre vor dem Amt, so du eine Ehre vor diesem Amt hast und eine Ehrfurcht, einen Respekt auch vor dieser Person, dass du dich gut vorbereiten wirst darauf. Also ich würde wahrscheinlich noch schnell meine Geschichtskenntnisse aufbessern und über politische Zusammenhänge, ne, damit ich da nicht so blöd aussehe, das würdest du wahrscheinlich nicht brauchen. Ich würde mir überlegen, was ziehe ich eigentlich an bei so einem Anlass? Was ist eigentlich angemessen? Ich möchte authentisch sein, aber ich will trotzdem irgendwie auch ihm Ehre erweisen, meinem Gastgeber. Vielleicht stand auf der Einladung auch, dass es abends noch einen Ball oder so geben wird. Dann werde ich ins Schwitzen kommen, weil ich mir überlege, ich bin so schlecht im Tanzen. Was ist, wenn ich da irgendwie tanzen muss? Ja? Also das heißt, ich würde sogar duschen, selbst wenn ich vielleicht am Tag vorher schon geduscht habe. Also das heißt, Mose sagt dem Volk, bereitet euch vor, eine Vorbereitung. Und dann ist diese Sache mit dem Sex, die uns irritiert. Da sagen wir, was hat das denn in diesem Zusammenhang damit zu tun? Dazu müssen wir verstehen, dass Sexualität im Alten Testament nicht eine Privatsache ist. Also bei uns, wir haben das Verständnis, Sex, das ist was, das geht nur dich selber was an. Das ist deine Privatangelegenheit. Das ist aber nicht unbedingt geschöpfliches Denken. Also Gott hat in seinem Wort das eigentlich nicht so. Er sagt, dass der ganze Mensch ist angesprochen vom Evangelium. Der ganze Mensch ist berührt. Und dann spricht Gott auch in jeden Bereich des Lebens hinein. Und dass er hier sagt, keinen Sex haben, sozusagen als Vorbereitung, diese 3 Tage der Vorbereitung, ist nicht eine Sexfeindlichkeit, sondern bedeutet eine Form des Fastens, eine Form der Ausrichtung. Und ich glaube, dahinter verbirgt sich, dass Gott deutlich machen möchte, seinem Volk, diese Sachen mit dem Waschen und mit frischen Kleidern anziehen, das ist eine Äußerlichkeit. Und dann besteht die Gefahr, dass die Israeliten denken, Reinheit vor Gott bedeutet, dass ich äußerlich die Fassade gut aussieht. Ne? Deshalb kommen wir auch alle immer so gut schniegelt in den Gottesdienst. Weil die Fassade stimmen muss. Dass du zu Hause total unmöglich dich verhalten hast, das interessiert ja keinen. So. Und Gott bringt seinem Volk von Anfang an bei, also eine Gott mit Ehrfurcht zu begegnen, das hat etwas mit Äußerlichkeiten zu tun und mit Innerlichkeiten. Das hat etwas mit dem zu tun, was andere sehen können, und es hat aber auch mit dem zu tun, was anderen verborgen ist. Sozusagen mit deinem Leben, was niemand anderes sieht. Auch damit hat Ehrfurcht vor Gott zu tun. Und so sollen sie sich vorbereiten, damit sie Gott entgegentreten können. Also, wir fassen das zusammen mit einem Bad der Reinigung. Das ist natürlich jetzt schlecht, wenn ich das rot male. Und dann haben wir gelesen, dass Gott anordnet, dass es eine Grenze gibt, eine rote Linie, die nicht übertreten werden darf. Und dann denken wir, wie kann das sein? Ein Gott, den wir kennen als jemand, dem wir nahen wollen, der die Begegnung sucht mit dem Menschen. Das ist für uns vielleicht schwer zu verstehen. Was hat das zu bedeuten? Das bedeutet, dass Gott seinem Volk beibringt, wer in Gottes Gegenwart kommt, ist mit dem Leben bedroht. Wenn er als Mensch kommt mit seiner Schuld, er ist mit dem Leben bedroht, wenn er Gott begegnet. Sein Leben ist gefährdet. Das bringt Gott seinem Volk bei. Die Kluft zwischen Schöpfer und Geschöpf ist so groß. Die Kluft zwischen Gottes Heiligkeit und seiner Herrlichkeit und menschlicher Fehlbarkeit und menschlicher Sünde ist so groß, dass Gott sagt, ich will das euch verständlich machen. Und das mache ich verständlich mit einer Grenze, die ich ziehe. Und ich sage, du kannst nicht uneingeladen in die Nähe Gottes kommen. Es steht nicht in dein eigenes Ermessen gestellt, ob du Gott begegnen darfst. Es ist vermessen zu glauben, dass wir uneingeladen vor den heiligen, ewigen Gott, den Schöpfer des ganzen Universums kommen können. Sondern Gott sagt, ihr werdet eingeladen. Und zwar nicht alle, sondern einzelne. Ich werde aussprechen, wer eingeladen ist, diese Grenze zu übertreten. Und der ist dann nicht vom Tod bedroht. Aber hier geht es darum, dass Gott sich zeigt in seiner Herrlichkeit. Und am Morgen des dritten Tages, also alle haben sich vorbereitet. Wir sind jetzt in Vers 16 von 2. Mose 19. Am Morgen des dritten Tages, als es gerade hell wurde, also viele lagen noch in Zelten, haben geschlafen, der Wecker hatte noch nicht geklingelt, begann es zu donnern und zu blitzen und eine dichte Wolke bedeckte den Berg und mächtiger Posaunenschall war zu hören und das Volk im Lager zitterte vor Angst. Da führte Mose das Volk aus dem Lager heraus Gott entgegen und am Fuß des Berges stellten sie sich auf. Also Gott macht seinem Volk Angst. Das müssen wir erstmal verkraften, dass das so ist. Nicht nur die Grenze, die Gott zieht, nicht nur, dass er Menschen mit dem Tod bedroht, die sich ihm nahen, sondern es ist offensichtlich, dass das ganze Volk Angst hat vor Gott und vor dem, wie sich Gott zeigt. Gott zeigt sich mit Donnern und Blitzen in einer dichten Wolke. Das heißt, das zeichnen wir auch noch dazu. Nehmen wir hier einen Blitz. Eine dichte Wolke. Und dann haben wir hier noch den Lärm. Was will Gott? Warum mutet er seinem Volk zu, dass es Angst hat vor ihm? Ich glaube, es hat damit zu tun, dass Gott seinem Volk beibringen will, mit wem es zu tun hat, mit wem das Volk zu tun hat, wenn es mit dem lebendigen Gott zusammentrifft. Er möchte, dass es Ehrfurcht bekommt vor Gott. Und das wird ausdrücklich auch gesagt in 2. Mose 20, ab Vers 18. Als das ganze Volk erlebte, wie es blitzte und donnerte, Posaunenschall ertönte und der Berg rauchte, bekam es große Angst und blieb zitternd in weiter Ferne stehen. Und die Leute sagten zu Mose, wir haben Angst, wenn Gott so mit uns redet. Wir werden noch alle umkommen. Sprich du, Mose, an seiner Stelle zu uns, wir wollen auf dich hören. Und da sagte Mose zum Volk, ihr müsst keine Angst haben. Gott ist nur gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Er will, dass ihr ihn ehrt und euch davor hütet, ihm ungehorsam zu sein. Das heißt, dass Menschen Angst vor Gott haben, ist nicht Gottes Ziel. Aber er mutet es uns zu auf dem Weg. Und ich glaube, dass Ehrfurcht auch etwas mit Angst zu tun haben kann oder vielleicht sogar immer zu tun hat. Also ich denke da an beispielsweise die Alpen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in so Bergmassiven unterwegs war und plötzlich gemerkt hat, dass er irgendwo nicht mehr wirklich weiterkommt. Vielleicht nicht mehr vor, nicht mehr zurück. Ich weiß, dass ich in Bergen einmal auf einem Schneefeld war, wo ich plötzlich Panik bekam. Ich war mit meinem Cousin zusammen unterwegs und mein Cousin ist ein Stück abgestürzt auf diesem Schneefeld, konnte sich gerade noch so halten und sagte dann so ganz locker, ja, kein Problem, wir gehen weiter. Und ich stand da und merkte, dass mir so die Knie weich wurden und ich das Gefühl hatte, also am liebsten würde ich jetzt weder vor noch zurück. Und wir haben dann die Bergtour abgebrochen und sind wieder runter. Und ich habe an verschiedenen Stellen das schon mal erlebt, wenn ich so in den Bergen war oder an einen Abgrund runtergeschaut habe oder eine sehr steile Passage, dass ich merkte, dass Berge auch bedrohlich sein können. Vielleicht kennst du das eher vom Meer, vor allem wenn es Nacht ist und du schaust so in das offene Meer oder du erlebst einen Sturm am Meer. Vielleicht hast du dann einen kleinen Eindruck davon, dass man vor etwas, was man sonst wunderschön findet, was eine wunderschöne Schöpfung Gottes ist, dass du trotzdem auch Angst haben kannst. Angst auch im Sinne des Respekts. Oder vielen, um ein anderes Beispiel zu nehmen, vielen rutscht ja das Herz in die Hose, wenn sie ein Polizeiauto sehen. Ne? Gucken schnell auf den Tacho, wie schnell bin ich gerade? Ne? Habe ich gerade was falsch gemacht? Ja? Eigentlich ist diese Angst ja dann in der Regel nicht begründet, hoffe ich zumindest. Aber dieses Gefühl, dass Angst auch zu einer bestimmten Situation dazugehören kann, obwohl ich weiß, derjenige meint es gut. C.S. Lewis hat da mal den Vergleich mit dem Zahnarzt. Ne? Er sagte, er versteht nicht, dass Leute sagen, es kann doch nicht sein, dass wir vor Gott Angst haben, weil der meint es doch gut mit uns. Ja, das meint der Zahnarzt auch. Ne? Zumindest glaube ich das. Das heißt, Gott mutet Angst zu. Er mutet Angst zu, weil er möchte, dass Leute in Angst bleiben gegenüber ihm, aber weil es eine Durchgangsstation ist, um etwas über Gott zu verstehen, glaube ich. Ich glaube, wer nie Angst oder Ehrfurcht oder ja Furcht vor Gott empfunden hat, der wird auch nicht verstehen, warum er Jesus Christus braucht. Der wird im Letzten kein Verständnis oder kein Respekt auch vor Geboten Gottes entwickeln können. Weil er sagt, ich verstehe das Problem gar nicht. Gott ist doch ein Kumpel, ich bin okay, Gott ist okay. Ich glaube, dass das ein Gottesbild ist, das einen wichtigen Part beiseite lässt. Nämlich, dass Gott Schöpfer unseres Lebens ist, Unterhalter unseres Lebens. Aber wie gesagt, es ist nicht Gottes Ziel, dass du in Angst bleibst. Wer jetzt meint, Christsein sei also quasi damit zu beantworten, dass es Menschen sind, die gedrückt mit schlechtem Gewissen, hoffentlich habe ich gerade nichts falsch gemacht. Ich glaube, ich muss wieder um Vergebung bitten für irgendwas, was ich gerade gemacht habe. Die also ständig schuldbewusst durch die Gegend laufen, das scheint Gottes Absicht überhaupt nicht zu sein mit seinem Volk. Angst ist eine Durchgangsstation für das Volk. Er sagt ja, ihr müsst keine Angst haben. Gott ist gekommen, um euch auf die Probe zu stellen, also im Sinne einer Lektion. Er möchte euch etwas verständlich machen und er will, dass ihr lernt, ihn zu ehren. Und dass ihr euch dafür hütet, ihm ungehorsam zu sein. Das ist Gottes Absicht, dass wir Ehre entwickeln, dass wir ein Gefühl dafür entwickeln, was Gott ehrt, dass wir uns wünschen, dass wir das tun, was Gott gefällt. Gott möchte, dass wir ihn ehren und uns dafür hüten, ihm ungehorsam zu sein. Das ist also die Lektion, die Gott uns, glaube ich, beibringen möchte und was für uns heute auch eine ganz, ganz wesentliche Lektion ist. Und damit mit Ehrfurcht, das kann in deinem Leben durchaus auch äußerliche Sachen haben. Und damit meine ich jetzt nicht Kleidungsstil. Da kommt man häufig so als erstes drauf, dass man denkt, ja gut, das bedeutet, ich soll im Gottesdienst irgendwie nicht ganz leger gekleidet sein. Ich glaube nicht, dass das damit gemeint ist. Aber es kann durchaus Auswirkungen im äußeren Rahmen haben, wie ich etwas gestalte. Also wie ich in einen Gottesdienst komme, kann durchaus etwas damit zu tun haben, wie viel Ehrfurcht ich vor Gott habe. Also die Art und Weise, wie ich da bin. Die Art und Weise, wie ich in einen Gottesdienst sozusagen hineingehe. Und das kann durchaus äußerlich irgendwie erkenntlich sein. Kein Problem. Aber ich glaube, für uns ist auch sehr wichtig zu verstehen, Ehrfurcht vor Gott macht sich auch an den Dingen im Besonderen fest, die unsichtbar sind. Wenn du zum Beispiel die Gelegenheit hast, auf unrechtmäßige Weise Geld einzusparen, an der einen oder anderen Stelle. Vielleicht wird das nie jemand mitbekommen. Aber die Frage ist, was tust du, wenn sozusagen niemand zuguckt, es niemand überprüfen wird du keine Angst haben musst, bist du dann trotzdem den Geboten Gottes treu und sagst, ich mache das, nicht weil ich davon Vorteil habe, nicht weil das jemand aufdecken könnte, ich mache das, weil ich Gott ehren will, weil ich gerne so leben will, dass Gott Freude daran hat. Nicht nur, weil ich daraus einen Profit ziehe, weil ich sage, wenn ich das mache, wird Gott mich belohnen. Oder wenn ich das anders mache, dann riskiere ich vielleicht eine Strafe Gottes. Das hat damit gar nichts zu tun. Ich glaube, Ehrfurcht vor Gott hat damit zu tun, dass ich in meinen persönlichen Entscheidungen auch gegen mich gerichtete Entscheidungen treffe, sozusagen, die mir erstmal nicht gefallen, wenn ich zu der Überzeugung gelangt bin, dass es aber Gott gefällt. Und das ist vielleicht völlig unsichtbar. Aber ich glaube, das hat etwas mit Ehrfurcht vor Gott zu tun. Das ist, glaube ich, die Lektion, die für uns entscheidend ist, dass wir unser Gottesbild weiten lassen, dass unser Gottesbild nicht leidet an Einseitigkeit und leidet daran, dass wir das so eine Schmalspur, ein Schmalspur-Evangelium oder eine Schmalspur-Christsein leben, sondern dass wir die ganze Breite des Evangeliums erkennen. In 2. Mose 24 wird dann berichtet, wie dieser Bundesschluss weitergeht. Und das will ich euch nicht vorenthalten, weil das wichtig ist. Und ich möchte daran auch eine Sache erklären, wie Gott heute einen Bund zwischen dir und sich selbst schließt. Und dazu zeige ich das noch einmal auf, wie das weitergeht. 2. Mose 24 ist das. Und da beauftragt Mose junge Leute aus der Gemeinschaft des Volkes, dass sie Brandaltäre aufstellen an dieser Grenze. So hat Gott das gesagt, dass sie hier Brandaltäre hinstellen, auf denen dann jeweils ein Feuer brennt. Und diese Brandaltäre, die haben eine, ja, ich lese das. Er beauftragte einige junge Männer, dem Herrn Brandopfer darzubringen und für das Opfermahl Tiere zu schlachten. Und dann nahm er das Buch, in dem das Bundesgesetz aufgeschrieben war. Da sind also jetzt die 10 Gebote und auch die übrigen Gebote, die Gott gegeben hatte am Sinai. Und er las es den versammelten Israeliten laut vor. Und sie versprachen, wir wollen alles gehorsam tun, was der Herr uns befiehlt. Und darauf sprengte Mose aus den Schalen Blut über das Volk und sagte, durch dieses Blut wird der Bund in Kraft gesetzt, den der Herr jetzt mit euch auf der Grundlage dieser Gebote und Gesetze schließt. Das heißt, hier folgt so eine Weihestunde des Volkes Israel gegenüber Gott. Ein Vertragsschluss. Man könnte auch sagen, wie eine Eheschließung. Das erfolgt jetzt am Sinai auf der Grundlage der Gebote und Gesetze. Er wird bekräftigt durch Blut. Das Blut hier steht, diese Altäre stehen dafür, dass die Menschen, die jetzt Gott sich nähern, die eingeladen sind, zu ihm näher zu kommen, dass für sie ein Opfer gebracht wurde, das für ihre Schuld bezahlt ist und sie rein gewaschen sind. Das ist diese Bedeutung. Und danach stieg Mose den Berg hinauf und die anderen begleiteten ihn, die Gott jetzt gerufen hatte, Aaron, Nadab, Abihu und 70 von den Ältesten Israels. Und dort, und jetzt kommt etwas ganz Außergewöhnliches des Alten Testamentes, dort sahen sie den Gott Israels. Sie sind gereinigt, sie sind eingeladen, sie haben einen Bund mit Gott geschlossen und jetzt dürfen sie Gott sehen. Eigentlich sehen sie nur den Saum von seinem Thron. Das wird nämlich jetzt hier beschrieben. Der Boden zu seinen Füßen war wie mit blauem Edelstein ausgelegt, klar und leuchtend wie der Himmel. Und Gott erlaubte den ausgewählten Vertretern des Volkes in seine Nähe zu kommen und er streckte nicht die Hand gegen sie aus, um sie zu töten. Und sie durften Gott sehen und aßen und tranken in seiner Gegenwart. Das ist Gottes eigentliches Ziel. Das ist die Gemeinschaft der Menschen mit ihm. Machen wir hier einen Kerzenständer hin auf diese Tafel. Und hier ist jetzt Platz für 73 und Gott. Und sie sind in Gottes Gegenwart angelangt. Sie haben einen Bund. Gott hat seinem Volk deutlich gemacht, es gibt einen Bund jetzt zwischen dem Volk Israel und mir. Und auf der Grundlage dieses Bundes und der Reinigung der Leute, die zu mir gekommen sind, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und wir sitzen zusammen. Wir sitzen zusammen und haben Mahlgemeinschaft. Wir essen zusammen. Sie aßen und tranken in Gottes Gegenwart. Hier ist wichtig, dass wir eine Sache verstehen, und die möchte ich gerne am Schluss erklären. Nachdem wir jetzt etwas über den Charakter Gottes gelernt haben, ein kurzes Verständnis dazu, was bedeutet dieser Bund, der hier geschlossen wird. Der Bund, der hier geschlossen wird, das ist ein Bund mit zwei Vertragsparteien. Die eine Vertragspartei ist Gott und die andere Vertragspartei ist das Volk Israel. Und sie schließen einen Bund auf der Grundlage der Gebote und Ordnungen, die Gott am Sinai gegeben hat. Das heißt, das Volk sagt, wir, unser Part dieses Vertrags, ist, dass wir alles halten, was Gott uns in seinen Geboten gegeben hat. Und Gott sagt, dafür seid ihr mein Volk, mit dem ich einen speziellen Weg habe, nämlich eine Stellvertreterfunktion, um der Welt zu zeigen, wie man mit Gott unterwegs sein kann. Das ist der alte Bund. Und der alte Bund hat einen ganz gravierenden Nachteil. Und das hat Gott von Anfang an gewusst. Das war ein vorläufiger Bund. Er hatte den großen Nachteil, dass die Menschen ihrer Verpflichtung nicht nachkommen können. Dass es unmöglich ist. Die Menschen versprechen hier etwas, was sie nicht halten können. Sie können weder die 10 Gebote halten, noch die ganzen Gesetze, die noch darauf folgen. Es ist ein Vertrag, der zwar vom Willen geschlossen ist und der rechtens ist und mit Blut besiegelt. Und trotzdem ist es ein vorläufiger Bund. So wird es im Neuen Testament auch beschrieben. Das war von Anfang an Gottes Plan. Das ist vorläufig. Gottes eigentliche Absicht wird sowohl davor als auch danach deutlich. Davor schließt Gott schon einmal einen Bund mit einem Menschen im Vorgriff auf das, was für uns der Bund ist. Und Gott schließt einen Bund mit Abraham und er schließt den nach altorientalischer Sitte mit zwei Altären. Und durch diese Altäre mussten die Vertragspartner, da wurden also Tiere geschlachtet und jeweils eine Tierhälfte auf die beiden Altäre gelegt und dann dort entzündet. Und dann gingen die Vertragspartner dahin durch. Und das bedeutete, wer von uns den Vertrag bricht, dem soll es so ergehen wie den Tieren, die auf diesem Altar liegen. Das war ein Schwur. Und als Gott mit Abraham diesen Vertrag schließt, den Vertrag, dass er ihn segnen will und aus ihm ein großes Volk machen will, da geht Gott alleine durch diese beiden Altäre hindurch mit Feuer. Und Abrahams Part ist Vertrauen auf das, was Gott ihm versprochen hat. Das ist sein Part. Und das, sagt Gott, ist ein realistischer Bund zwischen Gott und Menschen. Und darum hat Gott gesagt, so wie der Bund Abrahams ist, so gibt es einen neuen Bund zwischen Gott und Menschen. Und das ist der Bund, der jedem Menschen gilt und der für jeden Menschen offen steht. Und auch da ist es so, dass Gott mit uns einen Bund schließt und dass er alles für diesen Bund tut. Und der Mensch ist aufgefordert, mit Vertrauen auf das zu antworten, was Gott bereits getan hat. Dieses, hier hatte ich gesagt, die Gebote zu halten, ist unmöglich, und das hat diesen Bund zum Scheitern verurteilt. Das Vertrauen, was hier gefordert ist, um diesen Bund zu schließen, schließt Gehorsam aus freien Stücken mit ein. Es ist also nicht im Gegensatz zu verstehen zu den Geboten, aber der Vertragspartner hier verspricht nicht, dass er das alles halten kann. Er sagt aber, ich vertraue dir, dass dein Wille für mein Leben sich auch ausdrückt in dem, was du in deinen Geboten, in deinem Wort offenbarst. Und darum will ich nach deinem Willen suchen und fragen. Aber der Bund, der Vertrag, kommt nicht zustande, weil ich so toll bin und weil ich das halten kann, Gott, sondern er kommt zustande, weil ich mich verlasse auf das, was Gott getan hat. Und im Neuen Testament ist das, was Gott getan hat, noch ein so viel größeres als im Alten Bund. Nicht nur eine Verheißung für später, sondern eine Verheißung im Jetzt. Das sieht dann auch gleich aus wie ein Geschenk. Sie denken an Weihnachten und dann haben Sie es verstanden. Es geht um das Geschenk, dass Gott den Vertrag einseitig besiegelt durch seinen Tod am Kreuz und sagt, Leute, das ist mein Geschenk an euch. Von euch wünsche ich mir, dass ihr im Vertrauen mir eure Hand gebt und dass ihr einschlagt. Und dann ist das unser Bund. Er ist auch besiegelt wie dieser mit Blut. Er ist mit dem Blut von Jesus Christus besiegelt und darum für immer gültig, nicht nur auf Zeit. Damit wir aber verstehen, dass das ein unglaubliches Geschenk ist, darum müssen wir, glaube ich, immer wieder an den Punkt kommen, zu verstehen, dass Gott Schöpfer ist und dass ihm auch unsere Ehrfurcht gehört. Denn wer Gott in seiner Heiligkeit, in seiner Macht nicht sehen will und sich darauf nicht einlässt und ein gewisses Maß an Angst oder Ehrfurcht auch vor Gott hat und aus diesem Grunde auch ihm gerne das tun will, was Gott ihm sagt, der wird dieses Geschenk letztlich missachten. Der wird sagen, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass Gott sein Leben gibt, ja, habe ich so oft gehört, das ist doch nichts Besonderes. Doch, es ist etwas sehr Besonderes. Aber wir verstehen es, glaube ich, nur in seiner Tiefe, wenn wir auch Ehrfurcht gegenüber dem Schöpfer Himmels und der Erden haben. Amen.